Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen additive Fertigung und 3D-Druck geht. Egal, ob du neu im 3D-Druck bist oder erfahrener Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Hier geht es nicht nur darum, einen eigenen 3D-Drucker zu besitzen, sondern ihn wirtschaftlich im Unternehmen auch einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge, denn sie trägt den Titel 5 3D-Druck-Anwendungen, die jedes Industrieunternehmen sofort drucken sollte. Also, ich werde heute 5 Anwendungen mitgeben, die ein absolutes Must-Have sind. Besonders dann, wenn man ein Industrieunternehmen ist, im produzierenden Gewerbe, wenn man irgendwas herstellt, ob es Kunststoff oder Metall ist, wenn man irgendwas zusammenbaut oder montiert oder etwas umverpackt, weil man vielleicht auch ein Stück weit so einen Handelsbetrieb auch noch hat, dann sind diese Punkte, die ich dir heute mitgebe, absolut Gold wert, aber nur dann, wenn du sie umsetzt. Und das ist meistens der größte Punkt, dass die meisten es nicht umsetzen. Man weiß es, aber man macht es einfach nicht. Und das ist der große Unterschied von den Unternehmen, denen es heute in Deutschland richtig gut geht. Die setzen etwas um, die geben Gas, die bewegen etwas im Unternehmen, die entlasten ihre Mitarbeiter und vor allem machen sie Prozesse noch besser, noch effizienter, produktiver. Die schneiden alles weg, was nicht mehr dazugehört. Und vor allem, die haben das richtige Mindset dafür, um ja diese Veränderung auch vorzunehmen. Weil aktuell ist es für viele immer noch einfacher zu glauben oder es hinzunehmen, dass es ja schlechte Zeiten sind und dass sich ja ganz viel verändert. Und es ist immer noch angenehmer, lieber darüber nachzudenken, anstatt sein eigenes Unternehmen oder besser gesagt die eigene Abteilung oder die Nachbarabteilung entsprechend mit dem Werkzeug 3D-Druck noch weiter zu optimieren. Also es ist sozusagen, es schmerzt viel mehr, eine Veränderung vorzunehmen, anstatt sich jetzt gerade noch in diesem, alles ist so doof und die Wirtschaft in Deutschland ist schlecht, was an vielen Stellen gar nicht stimmt. Es gibt immer noch super erfolgreiche Unternehmen, es gibt immer noch Unternehmen, die wachsen wollen, es gibt immer noch Unternehmen, die Gas geben wollen und die werden durchaus die anderen überholen. Da wird es einige Zeit noch dauern, bis so manche Player auch vom Markt verschwunden sind. Und die neuen haben, oder besser gesagt nicht die neuen Unternehmen, sondern die sich sozusagen rundum erneuert haben, die Technologie, 3D-Druck und vielleicht auch künstliche Intelligenz implementiert haben, die werden einen riesen Fortschritt haben und einen riesen Vorsprung, den sie sich in der Zeit, wo alle gesagt haben, es sei so schwierig, erarbeitet haben. Was mir aber besonders auffällt, bevor wir gleich zu diesen 5 Anwendungen kommen, dass in den Unternehmen heutzutage immer noch ganz viele Prototypen gedruckt werden. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Man hat die Prototypen seither an den Dienstleister gegeben oder man hat mit seinem alten Ultimaker oder mit seinem alten Prusa oder was man dort früher rumstehen hatte, mal das erste Bauteil gedruckt und dann hat man es an den Dienstleister gegeben. Das hat sich mittlerweile verändert. Viele drucken mit ihren Bamboo Labs und mit ihrer kleinen Printfarm in der Konstruktion ihre Bauteile. Ja, man muss auch dazu sagen, in der Konstruktion eine eigene Fertigungsabteilung aufzubauen, also liebe Geschäftsführer, alle, die das jetzt zuhören, bitte prüft mal nach, was in eurer Abteilung dort passiert und was der Mitarbeiter in der Konstruktion euch vielleicht dort verschweigt, weil er lieber vorm Drucker steht und Teile herausnimmt, anstatt vielleicht seiner eigentlichen Arbeit hinterherzugehen. Ja, das ist ein Angriff an alle Konstrukteure, aber auch hier muss man diesen ganzen Nonsens, der dort gerade eben passiert, den muss man rausnehmen. Man muss wieder produktiv arbeiten, dass diese Technologie auch wirklich seinen Einsatzfall dort bekommt, was wirtschaftlich auch Sinn ergibt. Dadurch, dass die meisten das nicht wissen, wie man 3D-Druck wirklich wirtschaftlich einsetzt, für die ist es vollkommen normal und die sehen das als vollkommen in Ordnung. Und ich bin auch ganz ehrlich, würde ich das nicht wissen, kann ich das sogar nachvollziehen, dass man sich so im Unternehmen entwickelt. Aber es würde kein einziger Geschäftsführer zulassen, wenn er wüsste, was dort eigentlich vor ihm liegt und was man damit verändern kann. Genau, wir waren bei den Prototypen, aber das meiste, was den ganzen Anwendern fehlt, ist die nächste Stufe zu gehen. Ja, da werden jetzt Prototypen gedruckt, aber an die Vorrichtungen, da lässt man sich vielleicht noch nicht ganz ran. Da traut man sich nicht, das Bauteil könnte ja abbrechen oder ich sage es jetzt mal nicht Vorrichtungen, sondern das ganze Thema Betriebshilfsmittel. Und man kann es sich nicht vorstellen, wenn man selbst nicht diese Tätigkeit ausgeführt hat. Deswegen, wenn man sich in eine Fertigung reinstellt oder in eine Montageabteilung, wo irgendwelche Baugruppen montiert werden, wo was gelötet wird oder wo etwas laserbeschriftet wird als Beispiel, und man hat dieses Wissen, dass man sich eigentlich eine Vorrichtung oder eigentlich ein Hilfsmittel mit 3D-Druck machen kann, da möchte ich gerne, dass du dich so richtig schwer tust, diese Teile zu montieren und du merkst, wie unproduktiv man arbeitet. Und diesen Schmerz, den man dort hat und dieses Kopfweh, was man dort durchaus bekommt, wenn man sich denkt, das könnte ja eigentlich viel besser sein, wenn man dort 3D-Druck einsetzt, dann spürt man es am Ende des Tages auch wirklich, wie unproduktiv man an diesen Handarbeitsplätzen, die es immer noch gibt und die immer noch super wertvoll sind, auch arbeitet. Und was dort Fehler entstehen können und wie oft die Qualitätsabteilung oder die Qualitätssicherung zu meckern hat, weil bestimmte Bauteile im Endeffekt nicht passen, anstatt das Thema mal konkret anzugehen, um diesen Fehler nämlich nicht die ganze Zeit messen zu müssen, sondern diesen Fehler auch zu eliminieren, weil Qualität, die muss entstehen und nicht, die muss nachgeprüft werden. Ne? Aber jetzt zu den 5 Anwendungen. Und das ist jetzt total unspektakulär, die Dinge zu hören, aber wenn man sie umsetzt und nicht so viel nachdenkt und keine großartige eigene Meinung reinbringt, sondern einfach mal das tut, was ich hier im Podcast hier mitgebe, dann wirst du dabei auch spektakuläre Ergebnisse kriegen, weil du einfach nicht weißt, was es am Ende des Tages für ein Resultat hat und eine Beeinflussung hat von Mitarbeitern, die dich danach lieben werden, wenn du diese Anwendungen auch umsetzt. Die erste Anwendung, wer hätte es gedacht, es sind Montagevorrichtungen. Und zwar Montagevorrichtungen für alles, was man irgendwie montieren sollte, für alles, was am Ende des Tages wichtig ist. Und da gehe ich jetzt nicht darauf ein, dass es eine super komplexe Anwendung mit irgendwelchen Passungsstiften sein muss, sondern es geht manchmal auch einfach nur darum, einen rechten Winkel an einer bestimmten Stelle zu haben oder eine Zentrierung oder einen Anschlag oder eine Führung oder auch einfach nur eine Auflage. Und das ist super einfach, weil man muss es nicht großartig jetzt auf eine CNC-Maschine legen, womit man sein ganzes Setup einrichten muss. Und man muss die Maschine rüsten, sondern man druckt das einfach und stellt es dem Mitarbeiter zur Verfügung. Man entlastet seine Kollegen, man nimmt Stress raus. Weil wenn der Kollege genau weiß, jetzt kommt der Auftrag und eigentlich drückt man sich vor dem Auftrag. Jeder kennt das, dass man sich vor bestimmten Aufgaben drückt, obwohl es vielleicht nur eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde dauert. Aber es ist so anstrengend, wie wenn man einen Airbus A380 über die Landebahn ziehen muss. Weil es vielleicht schwierig ist zu montieren, weil man die ganze Zeit den Kollegen fragen muss, der die Bauteile mit festhält, weil einem Lötrauch die ganze Zeit ins Gesicht geht, weil das Bauteil wegrutscht, weil es schwierig ist, die Schraube festzuziehen, weil es keine Halterung gibt. Es gibt 1000 Dinge und ich kann das wirklich auch sagen, denn ich habe damals vor 20 Jahren meine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Bei einer Firma, ich weiß nicht, wie sie mittlerweile heißt, die hat öfters den Namen geändert. Damals hieß sie Cooper Power Tools in Westhausen bei Aalen. Das ist eine Autobahnausfahrt, die kennen vielleicht viele. Und ich glaube, mittlerweile heißt das Unternehmen irgendwie Kleco Tools. Damals hieß es irgendwie Apex Power Tools in der Hinsicht. Und da war ich in der Lehrwerkstatt und in der Urlaubszeit, wenn die anderen im Urlaub waren, in den einzelnen Abteilungen, dann durften wir von der Lehrwerkstatt ganz oft aushelfen. Und es war aus meiner Sicht immer super interessant, in die anderen Abteilungen zu dürfen und dort mitzuhelfen. Und zwar nicht eben mal nur irgendwie Bauteile zu holen und zur Verfügung zu stellen, sondern auch etwas zu montieren. Und die Firma Cooper Power Tools damals, die haben Druckluftwerkzeuge hergestellt und auch Sondermaschinen, zum Beispiel für die Automobilindustrie, um irgendwelche Pleuels zu montieren, wenn dort Schrauben festgedreht werden mussten nach einem bestimmten Drehmoment oder durchaus solche Elektroschrauber, also ich sag's jetzt mal Akkuschrauber mit einer genauen Drehmomentanzahl, oder einstellbar sozusagen, in welchem Drehmoment das möglich ist. Und natürlich diese WLAN-Tools, so hieß es damals, ich bin jetzt nicht mehr auf dem komplett aktuellen Stand, wie sich dort der Bereich weiterentwickelt hat, aber das Tolle war, dass man nachweisen konnte, dass die Schraube, wenn man die jetzt zum Beispiel im Fahrzeug angezogen hat, dass genau diese eine Schraube dann dokumentiert worden ist und wurde per WLAN dann auch in eine Datenbank übertragen. Und das war eine tolle Zeit, dass ich dort einige Dinge montieren durfte. Aber ich habe da in der Zeit auch viel gelernt. Und zwar über Handgriffe, die man als Auszubildender einfach nicht machen kann. Über Erfahrung, die man hätte längst lösen können, wenn es eine gescheite Vorrichtung gab. Über kleine Hilfsvorrichtungen, wie in dem Fall einen Winkel, eine Zentrierung, einen Anschlag, eine Führung, um einfach viel produktiver zu arbeiten. Und das Tolle war, ist man am Anfang in so eine Abteilung geschickt worden, dann war es so, die ersten 4 Tage waren immer so ein Riesendurcheinander, man kannte die Leute nicht, man wusste nicht, wie sind die doch drauf, man weiß nicht, wo man die einzelnen Teile findet, man muss dann zurück ins Lager laufen, man hat sich einfach schwer getan, welches Fett nimmt man für welche Ohrringe, ist es der richtige Ohrring, wie zieht man den drüber und so weiter und so fort. Man hat die Sachen einfach nicht zur Verfügung gehabt. Aber wenn man dann 2 Wochen dann auch da war oder 3 Wochen da war, dann hat man selber schon Optimierungen vorgenommen. Da hat man sich dann in der Lehrwerkstatt selber was gefräst und hat die Zeit riskiert, in der Abteilung auch mal später zu kommen oder nachmittags vielleicht mal 1 Stunde später zu kommen, nach der Mittagspause, weil man sich gedacht hat, da fräst man sich kurz was. Oder an der Drehmaschine, da dreht man sich kurz was in dem Fall. Oder man sägt irgendwas zurecht und biegt sich etwas, weil ich war der Typ, ich habe mir gedacht, wenn ich am Ende des Tages nur eine Vorrichtung habe, kann ich doch hier viel schneller arbeiten. Und hat auch das Berichtsschreiben auch immer super viel Spaß gemacht, weil ich immer von Optimierungen in der Abteilung reden konnte. Und natürlich hat es dem einen oder anderen nicht gefallen, weil ich irgendwelche Vorrichtungen mit reingebracht habe. Aber diese Vorrichtungen sind dann immer, ist immer ein Verbesserungsvorschlag draus geworden. Und am Ende des Tages durfte ich mich als Auszubildender immer freuen, weil ich bei meiner Abrechnung am Ende des Monats manchmal 50 oder 100 Euro mehr draufstehen hatte, weil mein Verbesserungsvorschlag umgesetzt worden ist und er hat auch richtig was gebracht. Also der erste Punkt ist das ganze Thema Montagevorrichtungen. Stellt man sich selber in eine Fertigung oder in so eine Montagelinie und versucht jetzt herauszufinden, indem man nur zuguckt, ob man was verbessern kann, das bringt nichts. Man muss die Teile mal selber montieren und man muss merken, wie kompliziert das ist, wie man sich schwer tut. Und da waren oft so Momente dabei, da war ich fasziniert davon, wie manche Mitarbeiter Bauteile hinlegen können, ohne dass sich das bewegt. Und ich mir gedacht habe, warum macht er das so? Warum legt er da nichts dahinter? Und diese Dinge habe ich damals verändert. Und ich denke, das hat mir ziemlich viel gebracht. Hätte ich damals einen 3D-Drucker gehabt, dann hätte ich damals das Thema angegangen. Das wäre eine richtig tolle Sache gewesen. Da wäre ich richtig schnell gewesen und ich glaube auch, das hätte richtig viel Spaß gemacht, weil wir früher selber nicht viel konstruieren durften. Das wäre eine tolle Kombination gewesen zwischen etwas selbst zu konstruieren und es dann zu fertigen und am nächsten Tag mitzubringen, mit in die Abteilung oder in der Abteilung entsprechend fertigen zu lassen. Also Punkt 1 ist Montagevorrichtungen. Punkt 2 sind Messvorrichtungen. Und zwar die ganze Abteilung, wenn es um das Messen von Bauteilen geht. Ich spreche jetzt nicht konkret von der Qualitätssicherung, sondern von der einen Abteilung, wo da mal kurz im Eck so eine Portalmessmaschine steht. Oder wenn Bauteile grundsätzlich nachgemessen werden müssen an bestimmten Stellen, bevor ein 8D-Report erzeugt wird. Na? Also, das ganze Thema Messvorrichtungen, Bauteile, die aufgelegt werden müssen, Bauteile, die gespannt werden müssen. Es gibt ganz oft diese kleinen Schraubstöcke, die in den Messabteilungen irgendwo rumstehen und man hofft, dass beim Antasten des Bauteils sich nicht irgendetwas verschiebt, weil man darf das Bauteil ja auch nicht zu fest ziehen, weil sonst wird das Bauteil, wenn es aus Kunststoff ist, kaputt geht. Hier gibt es Messvorrichtungen. Macht absolut Sinn. Dann in einer weiteren Abteilung, wo ich auch war, war das ganze Thema Sandstrahlen und Laserbeschriften damals. Ich war 5 Wochen in der Urlaubszeit. Es war eine tolle Zeit in der Laserbeschriftungsabteilung. Das ist damals vor 20 Jahren schon ein Computer gewesen, der hatte Windows 95 und es war damals schon eine Qual, weil man nicht wusste, ob der Rechner noch mitspielt oder nicht. Und die Laserbeschriftungsanlage, die dort dabei war, da gab es keine Vorrichtungen. Da gab es nichts, wo man was drauflegt oder großartig zentriert. Man hat einfach dieses Bauteil reingelegt und hat gehofft, dass es nicht umfällt. Und das war immer so ein Spiel. Und ich habe mir damals gedacht, das kann nicht sein, dass ich hier keine Vorrichtungen habe. Auch habe ich diese Abteilung sozusagen bei bestimmten Bauteilen optimiert, weil es dort eine Vorrichtung gab. Ganz oft gab es vielleicht sogar eine Vorrichtung. Für ein, zwei Dinge gab es eine Vorrichtung. Das habe ich aber erst herausgefunden, als ich dann zweimal mit der Abteilungsleitung einen 8D-Report schreiben musste, weil ich was kaputt gemacht habe. Dann haben sie gefragt, hast du eigentlich die Vorrichtung genommen dafür? Und dann habe ich gesagt, nee, warum? Weiß ja auch nichts von der Vorrichtung. Steht nichts im Arbeitsplan drin, steht nichts im Auftrag drin. Es ist gar nicht auch erst in der Zeichnung dabei gestanden. Und was noch ganz wichtig war, ganz oft in der Zeichnung war auch gar nicht vermerkt, wo man das Bauteil beschriften muss. Weil in einem amerikanischen Unternehmen, und es war damals auch die Firma, in der ich eine Ausbildung gemacht habe, muss einfach jedes Bauteil beschriftet sein mit einer Artikelnummer, damit man genau weiß, wenn dieses Bauteil nachbestellt wird, dass man auch die Artikelnummer sieht und genau weiß, zu welcher Charge gehört das Bauteil, wann ist gefertigt worden, etc. Und dieses ganze Thema Laserbeschriften, das war eine super tolle Sache, weil ich kann mich an die Mitarbeiterin noch gut erinnern, die dort gearbeitet hat. Und ich weiß es leider den Namen nicht mehr, aber die hat sich sehr gefreut, weil ich ihr so ein kleines Sammelsorium dargelassen habe an gefrästen Bauteilen, die ich dann zurechtgelegt habe, die ich mit dem Edding beschriftet habe. Am Anfang, um überhaupt zu prüfen, passt das? Danach habe ich es auch laserbeschriftet, diese Bauteile, dass ich sagen kann, dass oder sagen konnte, das ist die für diese Art von Bauteil oder für eine andere Art von Bauteil. Also das ganze Thema Laserbeschriften. Ich habe auch auf der Messe herausgefunden, dort war ich jetzt letztens erst auf der All About Automation, dass viele sogar eine Laserbeschriftungsanlage mit 3 Achsen sich kaufen, aber trotzdem die Achsen gar nicht bewegen, sondern das Bauteil dann entsprechend positionieren, und zwar ein einziges Bauteil. Also wenn die Laserbeschriftung immer noch Klappe aufmacht, ein Bauteil rein, Klappe zu, draufdrücken, dann muss man unbedingt was verändern, und hier steckt ganz viel Potenzial an Einsparung. Das war also die dritte Anwendung, und die vierte Anwendung ist eine Verbesserung in der Küche oder im Konferenzraum. Ich war vor zweieinhalb Monaten bei einem Unternehmen, dort war alles optimiert. Wirklich alles. Das ist ein Kunde von uns, es hat Spaß gemacht, wo wir im Konferenzraum waren, die Fernbedienungen hatten genau den Platz, wo Fernbedienungen liegen mussten, weil auch selbst dieser Bereich optimiert wurde von dem Lean Manager. Dass die Headsets, die dort drin waren, genau an der Stelle liegen, damit sie auch aufgeladen werden können. In der Küche gab es Verbesserungen. Es gab überall 3D-gedruckte Teile. Wenn man da ein Auge dafür hat, dann ist es wunderbar, weil es einem unheimlich viel Stress erspart. Das sind so Punkte, die unheimlich Spaß machen. Sicherlich gibt es in der gemeinsamen Küche, die man irgendwo hat in der Abteilung, immer etwas, das nervt. Warum verändert man sich das Ganze nicht? Warum stresst man sich dabei immer? Warum regt man sich darüber auf? Ändere es doch einfach. Druck ein Bauteil, konstruiere es vorher, die anderen werden sich genau darüber freuen, und es wird auch eine Veränderung im Unternehmen sein, dass der ein oder andere denkt, ja, 3D-Druck, das kann man auch für was anderes einsetzen. Und der letzte Punkt sind Ersatzteile. Man glaubt immer, dass man Ersatzteile nicht so einfach drucken kann. Es gibt aber an Fräsmaschinen so viele kleine Ersatzteile, Kunststoffteile, die man drucken kann, wo es zum Teil schon die Datei im Internet gibt, die man nur noch herunterladen muss, und man druckt sie aus und man erspart sich sozusagen den Kauf von einem Bauteil, was vielleicht 30 Cent wert ist, aber am Ende des Tages zahlt man 45 Euro dafür, und dann regt man sich noch drüber auf, warum die Kostenstelle so hoch ist, anstatt man diese Bauteile sich drucken lässt. Und es ist sogar noch immer noch günstiger, einen Dienstleister dafür zu nehmen, sich diese Bauteile zu drucken. Das sind 5 Anwendungen, die absolut Sinn machen. Und wenn man jetzt an dem Punkt steht und sagt, wow, krass, da findet man ziemlich viel, aber man kommt nicht in die Umsetzung, dann gibt es dort meistens eine Blockade, weil man es einfach nicht glaubt, dass es so viel bringt. Und da sage ich auch wiederum, setz dich selbst an diesen Arbeitsplatz hin und mach es ohne eine Vorrichtung. und du wirst merken, wie sehr du es brauchst. Vor allem, wenn du von dem Bauteil 400 Stück montieren musst. Oder deine Fingernagellänge zum Teil nicht ausreicht, um etwas runterzukratzen, weil du vielleicht etwas falsch aufgeklebt hast. Es ist erstaunlich, dass man selbst in der Qualitätssicherung herausfindet, ob der Mitarbeiter seine Fingernägel geschnitten hat oder nicht. Das sieht man am Kratzverhalten von manchen Bauteilen, weil er was falsch aufgeklebt hat. Das kann nicht sein, dass an solchen Punkten ein 8D-Report ausgelöst wird. Das sind Punkte, die muss man im Vorfeld einfach klären. Also, nicht einfach nur durchlaufen und mal gucken, ja, was gibt's denn da für Anwendungen, was könnte man damit machen? Oder darüber nachdenken, ja gut, wir könnten ja mal ein paar Vorrichtungen machen, sondern in dem Fall umsetzen. Und auch keine Sorge davor haben, das Ganze auszurechnen. Wie viel spart sich der Mitarbeiter am Ende des Tages? Sind es 30 Minuten bei dem Auftrag? Wunderbar. Sind es 3 Stunden bei einem Auftrag, der über eine längere Zeit geht? Wunderbar. Dann rechnet man sich das aus, wie viele Stunden derjenige einspart. Allein schon beim Thema Sandstrahlen. Abdeckungen zu machen beim Sandstrahlen. Damit man die Teile nicht mehr abkleben muss. Ich war in einer Abteilung, das ist unvorstellbar. Dort klebt der Mitarbeiter die Bauteile 2,5 Stunden am Tag ab. Und dann strahlt er die Bauteile. Und im Nachgang geht er her und zieht das ganze Klebeband wieder weg. Das Klebeband kostet Geld. Der Mitarbeiter kostet Geld. Wir haben eine Vorrichtung gemacht mit Magneten. Im Endeffekt sind aus den 4 Stunden, wo er irgendwas hinklebt und wieder abzieht und manchmal ist er vielleicht auch nicht ganz gut drauf gewesen. Man kann ja nicht immer nur 100% Leistung bringen. Man hat ja als Mitarbeiter auch seine Schwankungen ab und zu, was ja absolut gerechtfertigt ist. Und dort wurden so viele Fehler ausgemerzt bei diesem Rundteil, was hier gesandstrahlt worden ist, dass man am Ende des Tages aus den 4 Stunden halt einfach nur eine halbe Stunde gemacht hat. Und einem Mitarbeiter 4 Stunden am Tag freizuschaufeln, das ist eine richtige Leistung. Am Ende des Tages ist es viel Geld und am Ende des Jahres ist es noch mehr Geld. Das gilt es umzusetzen. Wenn du an dem Punkt bist und sagst, wow, das hat dich alles überzeugt und du weißt es auch alles, du hast es jetzt alles mitbekommen und du willst jetzt loslegen und du hast den Gedanken schon oft gehabt und du weißt aber nicht, welche Vorrichtung zuerst. Du weißt auch nicht, wie du mit den Mitarbeitern vielleicht richtig umgehen solltest, damit die dich dort auch so wahrnehmen, weil das ist natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre der einzelnen Abteilung oder in die Privatsphäre des Arbeitsvorgangs. Das ist meistens so, dass der Mitarbeiter schon glaubt, dass man den Kollegen ins eigene Wohnzimmer reinlassen muss, wenn man seinen Arbeitsplatz hier mal kurz ausleiht und jemand anders die Teile montieren lässt oder es wenigstens probieren lässt dabei. Das sind alles so Punkte, wenn du das wissen möchtest, wie du dort vorgehst, wenn du am Ende des Tages bei deiner Kostenstelle einen riesen Betrag einsparen möchtest, dass du diese ganzen Verbesserungen auch bezahlt bekommst durch Verbesserungsvorschläge, dann melde dich bei uns, trag dich ein auf ein kostenfreies Erstgespräch und dir wird das Gespräch gefallen, glaub mir. Und wir werden deine ganzen Kollegen entlasten. Die werden richtig gute Freunde werden. Na, mit dir gemeinsam. Also, mach's gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.